Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio Deutschland. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im regulären Programm. Und wir wollen uns jetzt eine Stunde lang mit den neuesten Entwicklungen im Handballsport beschäftigen, denn natürlich in der Handball-Bundesliga der Frauen wurde gespielt mit einer großen Überraschung und einer möglichen Vorentscheidung im Meisterschaftskampf und natürlich auch der Blick auf die, ja, EM-Qualifikation deutsche Nationalmannschaft. Die haben sich ein bisschen schwer getan gegen die Färöerinsel, aber dazu wollen wir gleich mehr drüber reden. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und das mache ich natürlich wie gewohnt nicht an der Seite, sondern meinen geschätzten Experten an der Seite, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns heute mal mit der Frauen-Bundesliga anfangen, mal ein bisschen auch das Ganze mal ein bisschen rumdrehen und ja, uns mit der Bundesliga beschäftigen. Ich habe es angekündigt, gab am Wochenende einige Spiele und ja, lass uns gleich mal mit der größten Überraschung anfangen. Der HSG Blomberg-Lippe. Unter der Woche haben sie noch mit 25 zu 40 beim Thüringer HC verloren, also eine deutliche Klatsche kassiert. Ja, und drei Tage später gewinnen sie daheim gegen die Borussia Dortmund 26 zu 25 und ja, sorgen wahrscheinlich für die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf.
Ja, also ich sag mal so, die Hoffnung auf den Meistertitel war in Dortmund ja vor dem Spiel jetzt nicht übertrieben groß, weil Bietigheim einfach so stark drauf ist in dieser Saison. Aber es war klar, man spielt auch noch einmal gegen Bietigheim. Wenn, dann muss man alle anderen Spiele gewinnen. Ja, und das ist ihnen jetzt nicht gelungen. In den letzten Wochen haben sich die knappen Ergebnisse auch so ein bisschen gehäuft. Also vor anderthalb Wochen müsste es auch unter der Woche gewesen sein. Ein Spiel, was man, ich glaube, in Bensheim mit einem Tor nur gewinnt.
Nee, Bad Wildung.
Bad Wildung, genau, das war's.
Und ich meine jetzt, auch nur gegen Oldenburg mit 3, das genau, war ja auch knapp am Mittwoch.
Genau, unter der Woche nur mit 3 gegen Oldenburg gewonnen. Wobei man da sagen muss, dass man da auch relativ, also in der Anfangsphase sehr deutlich vorne war und dann so einen kleinen Bruch im Spiel hat, wo Oldenburg das Ding auch kurz die Chance hat zu drehen, das verpasst und ja, dementsprechend man sich da so ein bisschen rauswinden kann. Deswegen, also ein gewisser Trend war da schon zu erkennen. Ich denke, da hat es auch viel jetzt mit Kraft zu tun. André Fuhr war jetzt auch nicht dabei. Aufgrund einer Corona-Infektion ist natürlich auch dann keine einfache Situation. Und deswegen, ja, Blomberg-Lippe ist einfach, wenn sie das Ding auf die, ihre Leistung auf die Platte bringen, einfach eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ja, profitieren hier von 8 Toren von Letizia Quist, Camila Kordowska 7 Tore dazu noch im Tor. Melanie Veit 15 Paraden, 38%. Also das sind dann schon Werte, die einen zu so einem Sieg steuern können und am Ende war es sehr, sehr knapp, aber dadurch, dass sie auch zur Pause schon vorne lagen, war das definitiv verdient.
Ja, man muss ja eigentlich sagen, dass die ganze Partie über irgendwie so ein bisschen immer vorne gewesen sind. Schon ein bisschen überraschend, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, aber ja, man hat dann scheinbar wirklich so eine Art Trotzreaktion zeigen wollen, nachdem man ja, wie gesagt, gegen Thüringen echt untergegangen ist. Also das war echt, echt ein böses Spiel. Ich glaube, er hat irgendwie nach 15 oder 20 Minuten nur 3 Tore geworfen. Das war natürlich dann auch schon ein harter Rückschlag, dass man dann auch schon zur Halbzeit mit 22 zu 8 deutlich zurückgelegen ist. Und ja, gute Reaktion gezeigt. Natürlich jetzt klar, für die Blombergerin geht es nicht mehr eigentlich um so viel, da ja die europäischen Plätze eigentlich weg sind. Jetzt mit 21 zu 21 Punkten ja, geht es nur noch darum, welchen Platz man am Ende belegen wird. Aber wie gesagt, das war auf jeden Fall nochmal ein Ausrufezeichen, was sie haben setzen können. Und ja, wenn wir schon den THC ansprechen, dann müssen wir natürlich erwähnen, dass das für sie wirklich eine starke Woche gewesen ist. Sie sind so ein bisschen gefangen haben, nachdem sie in den vergangenen Wochen doch schon so ein bisschen auch schwächere Leistungen gezeigt haben. Jetzt der klare Sieg über Blomberg, dann auch noch am Samstag gewonnen mit 34 zu 31 gegen Neckarsulm. Also auch da einen ganz wichtigen Sieg eingefahren, dass man zumindest ja, versucht, den vierten Platz ein bisschen abzusichern. Klar, Metzing hat noch drei Spiele weniger und die bessere Minuspunktanzahl. Trotzdem, man ist wieder in der Spur, Tim.
Ja, und vor allem dank eines wirklich sehr, sehr ansehnlichen und temporeichen Angriffsspiels. Ich glaube, dafür sprechen dann auch die Zahlen mit 40 und 34 Toren. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was in diesen beiden Spielen passiert ist. Wirklich, dass sie Blomberg-Lippe da so klar in die Schranken weisen, hatte sicherlich auch ein bisschen mit der Leistung von Blomberg-Lippe zu tun an dem Tag, aber trotzdem musst du dann erstmal so auftreten und 40 Tore da werfen. Vor allem, du hast es gesagt, nachdem man in den letzten Wochen ja hier und da auch Probleme hatte und Spiele auch verloren hat, wie zum Beispiel davor auch gegen Union Halle Neustadt, was man so nicht unbedingt eingeplant hatte. Dementsprechend, ja, wirklich sehr, sehr wichtiger Sieg, um wieder in die Spur zu kommen, um eben wieder ja noch so eine kleine Chance auf Platz 3 zu wahren. Und man hat jetzt noch 4 Spiele, die man spielen muss, darunter gegen Kellerkinder in Oldenburg und gegen Sachsen-Zwickau. Dann noch 2 wirklich schwierige Spiele in Buxtehude und gegen Dortmund. Aber ja, das ist dann schon mal wieder ein wichtiger Schritt gewesen, um vielleicht auch zumindest Vierter zu werden, um Metzing hinter sich zu behalten, die ja noch 3 Spiele weniger haben, 5 Punkte Rückstand. Also das könnte sehr, sehr eng werden. Aber ja, das war sehr, sehr wichtig, sehr, sehr beeindruckend, wieder in die Spur zu kommen. Jetzt darf man sich natürlich in diesen nächsten beiden Spielen keinen Ausrutscher leisten. Und wie gesagt, man hat noch dieses direkte Duell gegen Buxtehude am vorletzten Spieltag. Das ist dann, das könnte tatsächlich dann sehr, sehr interessant werden.
Zumal es ja auch so ist, dass ich glaube, auch der 4. Platz im Fall der Fälle sogar auch reichen könnte, je nachdem, wie Bietigheim im Europapokal abschneidet, in der European League, könnte das sogar, glaube ich, auch reichen, wenn sie den Platz dann bekommen für den Titelverteidigerin, weil ja Bietigheim ja wahrscheinlich dann in der Champions League spielen wird, könnte man dann mit 3 Starterinnen an den Start gehen. Also von daher ist der 4. Platz schon noch durchaus brisant und da wird es natürlich dann das Direktduell geben, wie ich habe schon gesagt, wahrscheinlich mit dem TuS Metzing. Die haben ja sich schwer getan, kann man wirklich sagen, ganz, ganz knapp nur gewonnen gegen Bensheim Auerbach, 33-32, nachdem es wirklich zeitlang aussah, als ob sie dieses Spiel verlieren könnten, haben sie sich in der Schlussphase gerade noch so gerettet, Tim.
Genau, ja, bis zur 48. Minute lagen sie noch mit 4 Toren hinten, dann kam ein 4-0-Lauf zum Ausgleich, dann ging es hin und her wirklich in der Schlussphase und Anna Alberg sorgt dann in der letzten Minute für den Sieg. Silje Bruns-Petersen wahrscheinlich auch ein bisschen beflügelt von der erneuten Nominierung für die Nationalmannschaft mit 7 Toren, die beste Werferin auf Seiten von Metzing. Generell ja kein Spiel für die Torhüterin auf beiden Seiten, 7 und 8 Paraden nur. Das war auf jeden Fall ja eher was für die Offensivreihen. Bis zur Pause auch Bensheim wirklich gut gemacht, mit 2 Toren schon vorne gelegen. Also ja, da am Ende sehr, sehr bitter, nichts mitnehmen zu können. Man hat trotz alledem 4 Punkte Vorsprung auf Platz 13 auf den Relegationsplatz. Das ist im Moment noch ein gutes Polster. Aber ja, ist wie immer in dieser Schlussphase der Saison echt sehr, sehr bitter. So ein Spiel, wo ja schon ein Bonuspunkt möglich ist, einfach diesen dann in den letzten Minuten herzugeben, das ist natürlich echt sehr, sehr bitter. Aber gut, das zeigt, dass da auch weiterhin Qualität ist. Sie haben jetzt aber auch 6 Spiele in Folge nicht gewinnen können, allesamt verloren. Das ist schon eine Serie, die ist schon sehr unangenehm, vor allem wenn man darauf schaut, dass man jetzt nach Dortmund muss, nach Blomberg, dann gegen Bietigheim. Also das sind schon wirklich 3 Spiele, puh, da wird man jetzt nicht unbedingt mit Punkten rechnen können. Und dann hast du gegebenenfalls echt die beiden ja, direkten Duelle am Schluss mit Bad Wildung und mit Rosengarten. Also das sind dann schon, da könnte dann ordentlich Druck auf dem Kessel sein. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Aber der Trend ist jetzt nicht gerade wirklich der Freund der Flames.
Ja, the trend is your friend, in diesem Fall natürlich nicht, genau, aber ja, wie gesagt, sehr bitter, 4 Sekunden vor Schluss kassieren sie ja das Tor von Anna Albeck, die dann den Sieg für Metzing wirft, also von daher haben sich die Metzigerinnen retten können, während Bensheim Auerbach ohne Punkte die Heimreise antreten muss. Und wenn du schon den Abstiegskampf ansprichst, dann lass uns doch auch um das Abstiegsduell gucken, das es am Samstag gegeben hat. Ja, zwischen HAL Buchholz-Rosengarten im Tabellenletzten und Sachsen-Zwickau, die einen Platz davor stehen. Und nachdem ja Buchholz-Rosengarten schon so ein bisschen von uns abgeschrieben wurde, weil sie ja die direkten Duelle nicht gewinnen konnten, haben sie jetzt hier wirklich einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. 32-21 gewinnen sie das Duell gegen Sachsen-Zwickau und schöpfen jetzt nochmal ein bisschen Hoffnung, dass sie zumindest nochmal ja Richtung Relegationsplatz schielen können. Jetzt nur 1 Punkt Rückstand hinter Sachsen-Zwickau, während das natürlich auf Oldenburg den ersten Nicht-Abstiegsplatz immer noch 4 Punkte sind, aber es ist ein Lebenszeichen-Thema für die Luchse, von den Luchsen.
Ja, generell. Also man hat jetzt aus den letzten 4 Spielen 4:4 Punkte geholt, ein ausgeglichenes Punktekonto und es scheint so, als würde man wirklich zur richtigen Zeit jetzt wieder anfangen zu punkten, nachdem man ja wirklich Wochen, gefühlt monatelang unten abgeschlagen war am Ende der Tabelle. Und ja, erstmal natürlich der Sieg gegen Nikasum vor einigen Wochen war schon sehr, sehr beeindruckend. Jetzt in dieser Manier gegen den direkten Konkurrenten das Spiel so zu dominieren, das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Marlene Kadenbach mit 7 Toren die beste Torschützin im Tor, Zoe Ludwig auch mit 7 Paraden, 37%, sehr, sehr wichtig für den Erfolg gewesen. Und so schließt man jetzt auf einen Punkt, kommt man auf einen Punkt heran an Sachsen-Zwickau, hat zwar auch schon ein Spiel mehr, aber setzt sie natürlich ordentlich unter Druck. Und für Zwickau, ja, ist das natürlich sehr, sehr bitter, weil man eigentlich vorhatte, natürlich noch mal nach oben in Richtung Oldenburg ein bisschen Druck auszuüben. Man hätte auf einen Punkt rankommen können an den 12. Tabellenplatz mit einem Spiel in der Hinterhand. Da wäre dann noch ordentlich was gegangen, aber auch hier ähnlich. Man hat jetzt 4 Spiele in Folge verloren. Klar muss man auch dazu sagen, das waren dann Gegner wie Blomberg-Lippe, Thüringer HC und Bietigheim. Aber trotzdem, du bist jetzt halt wieder in so einem gewissen Strudel. Als nächstes geht's gegen Bad Wildung, auch wieder ein Kellerduell. Das wird jetzt extrem wichtig, da zu punkten. Und ja, für Rosengarten, man hat, wenn man sich die letzten Spiele noch anguckt, würde ich sagen, 2 Spiele in Bensheim-Auerbach, gegen Leverkusen vielleicht auch noch, wo man sagt, ja, mit ein bisschen Glück ist da vielleicht nochmal was möglich. Also es wird weiterhin sehr, sehr schwierig, aber es war immens wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und ich sag mal so, wenn du so deutlich das Ding gewinnst, kannst du im Kopf her, glaube ich, schon echt viel, viel Positives mitnehmen. Und dementsprechend könnte das jetzt nochmal so eine Initialzündung sein. Wie gesagt, auch der Überraschungssieg gegen Nikasulm. Also vielleicht haben wir sie ein bisschen zu früh abgeschrieben. Also das war schon sehr beeindruckend.
Ja, das kann natürlich gut sein, aber auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, das war beeindruckend, wie sie hier aufgetreten sind. Ich meine, sie hatten ja zuvor das direkte Duell gegen die Bad Wildung Vipers verloren, hatten sie nicht gewinnen können, hatten in Oldenburg verloren, also von daher waren ja schon noch wichtige Spiele damit dabei, wo sie halt auch durchaus klar verloren haben, aber jetzt diese Reaktion zu zeigen, vor allem mit einer guten Abwehrleistung, Torhüterleistung, auf jeden Fall sehr wichtig gewesen für die Rosengartnerinnen. Und dann lass uns noch kurz auch noch auf das andere Spiel sprechen. Bei Leverkusen hast du kurz erwähnt, haben verloren. Somit sind die Abstiegssorgen für sie auch noch nicht weg, verlieren daheim 24-27 gegen SV Union Halle Neustadt, die damit definitiv ihre letzten Abstiegssorgen, die sie vielleicht noch irgendwie im dunklen Kammer gehabt haben, beenden können. Aber wie gesagt, Leverkusen, die müssten noch ein bisschen bangen.
Durchaus, ja. Haben jetzt noch mit 14 Punkten 5 Punkte Vorsprung. Ich denke, das sollte alles in allem auch gut gehen, aber 1-2 Pünktchen sollte man vielleicht noch holen in den nächsten Spielen. Auch hier hat man ein ordentliches Programm jetzt in den nächsten Wochen mit Metzing, mit Blomberg-Lippe, mit Dortmund, aber dann halt eben auch noch 2 Spiele gegen Zwickau und gegen Rosengarten, die man eigentlich vom Anspruch her auf jeden Fall gewinnen muss. Dementsprechend, da bin ich mir auch relativ sicher, dass man da noch 1-2 Pünktchen holen wird in den nächsten Wochen. Dann dürfte das auch sicher sein, aber gute Leistung von Union Halle Neustadt. Nach der deutlichen Niederlage in Neckarsulm auch hier eine Reaktion gezeigt und dementsprechend, ja, wichtiger Sieg auf Seiten von Leverkusen. Mareike Thurmeier mit 9 Toren, wirklich sehr, sehr stark, haben am Ende leider nicht gereicht, aber ja, das sollte nicht unerwähnt bleiben.
Nee, definitiv nicht, dass sie das so geschafft haben. Auf jeden Fall eine gute Leistung von der Torhüterin. Also das ist auch schon sehr, 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 sehr beeindruckend auf jeden Fall hier an Ostersamstag 17 Paar eine Quote von 42,5% abzuliefern. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, denn es gibt beim Frauenhandball natürlich noch einiges zu sprechen. Wir haben jetzt den Nachfolger von Henk Gröner, der feststeht, und natürlich auch über die Herren. Da gibt es genug Themen, über die wir sprechen werden. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Spiel der Frauenhandball-Bundesliga, denn ein Spiel steht noch aus, wo wir noch nicht gesprochen haben, und das ist das Spiel zwischen der SG BBM Bietigheim und dem Buxtehuder SV, also in dem Fall Erster gegen Dritter. Und ja, was soll man sagen, Bietigheim lässt sich wieder nicht lumpen, gewinnt mit 33 zu 28, hätte sogar noch höher gewinnen können, denn zur Halbzeit stand es 20 zu 12. Also Tim, wir sehen es mal wieder, die Bietigheimerinnen sind nicht zu schlagen. 45. Sieg in Folge.
Ja, das ist weiterhin sehr beeindruckend. Ich nehme jetzt einfach mal an, ich konnte das Spiel nicht sehen, aber dass das etwas Einschrumpfen des Vorsprungs dann auch damit zu tun hat, dass Markus Gaugisch wieder mal seinen ganzen Kader nutzen konnte und genutzt hat. Dementsprechend geht dann natürlich auch so ein bisschen Spielfluss dann verloren. Auch bei dieser wirklich überragenden Mannschaft kann das dann durchaus mal passieren. Und ich sag mal so, Buxtehude ist jetzt auch keine so schlechte Mannschaft. Ich finde es tatsächlich ganz lustig, dass die Form von Buxtehude, sie hatten jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen und diese 5 Spiele sind eingerahmt von Niederlagen gegen Dortmund und gegen Bietigheim. Ich glaube, das zeigt auch ganz, ganz gut, dass Buxtehude da einfach ja noch einen Ticken fehlt zu diesen beiden Top-Teams und dass man da in dieser Saison wahrscheinlich das drittbeste Team der Liga ist. Man ist jetzt noch so in diesem Fight, hauptsächlich mit dem Thüringer HC. Hat wie gesagt bei Punktgleichheit auch 2 Spiele noch in der Hinterhand. Dementsprechend sieht das schon relativ gut aus und dementsprechend, ja, wirklich ganz, ganz lustige Geschichte für Bietigheim. Ja, also wirklich weiterhin, sie marschieren durch alle Wettbewerbe, auch jetzt wieder. Das ist schon weiterhin sehr, sehr beeindruckend. Haben sie jetzt, ja, auch nicht von so einer von einem 5-0-Lauf zwischen der 46. und 50. Aus der Ruhe bringen lassen, kommen dann weiterhin wieder gut raus aus dieser Situation und fahren das Ding souverän nach Hause dementsprechend. Also ja, wirklich überragende Leistung wieder mal.
Ja, dem kann man einfach nichts hinzufügen. Wie gesagt, das 45. Sieg in Folge. Wenn alles gut läuft, haben sie zum Saisonende 51 Siege in Folge und damit den Rekord eingestellt von den Schibischer Unicorns, die ja mit 50 Siegen in den Mannschaftswettbewerben am Stück aktuell noch ganz oben in der deutschen Rangliste stehen. Wie gesagt, möglich ist es auf jeden Fall, denn ja, European League Final Four ist zwischendrin, aber dort könnte es dann mit dem Titelgewinn dann auch diesen 50. Sieg geben. Also von daher werden wir genau drauf schauen, ob sie es wirklich schaffen werden oder ob dann vielleicht doch bei der European League diese unglaubliche Siegesserie der Bietigheimerin reißen wird, was wir natürlich aus deutscher Sicht nicht hoffen. Dann lass uns ein bisschen auch bei den Bietigheimerinnen bleiben, Tim, denn auch da ist so ein bisschen was im Wandel, kann man auch ganz gut beschreiben. Man verliert jetzt definitiv eine Torhüterin mit Lieke van der Linden, die wechselt nämlich zu Bayern 04 Leverkusen, und wer wohl auch gehen wird, ist Line Jørgensen. Sie soll zurückgehen nach Dänemark zu Kopenhagen Handball, die auch fleißig aufrüsten mit Silje Born-Pedersen, die dorthin geht, aber auch eine Katharina Filter, also von daher auch bei den Frauen ist der dänische Markt jetzt scheinbar ganz schön interessant geworden. Aber dann natürlich müssen wir dann mal abwarten, was dann an Neuzugängen kommt, weil da ist bisher noch relativ ruhig an der Front.
Ja, das stimmt. Da ist man in der Tat noch sehr, sehr ruhig. Hat ja auch schon Luisa Schulze verloren an die Sportunion Neckarsulm. Also da ist schon jetzt ein kleiner Umbruch vielleicht noch nicht, dafür reizt es noch nicht. Und ich denke auch, dass da wird noch ein bisschen was passieren, aber ähnliche Geschichte, die Dortmunderinnen haben ja auch wirklich einen großen Umbruch vor sich. Ja, das ist dann schon eine Schwächung auf jeden Fall. Muss man mal abwarten, was jetzt noch so passiert in den nächsten Wochen, wie man das Ganze versucht aufzufangen. Ich denke, ja, da wird jetzt wahrscheinlich erstmal der Fokus auf dieser Saison liegen, dass man eben die 3 Titel, um die man spielt, gewinnt und diese unfassbare Saison krönt. Natürlich dann noch mit dem Siegesserienrekord. Das wird dem Ganzen natürlich noch das I aufs Nietüffelchen setzen. Und ja, muss man mal schauen. Aber definitiv sehr interessant, was da aufgebaut wird in Dänemark. Und ja, ist ja dann ähnlich wie wir es bei den Männern sehen, dass man da in den skandinavischen Ländern jetzt wieder ein bisschen mehr aufbaut. Von daher sollte man auf jeden Fall auch weiterhin beobachten.
Genau, das sollte man auf jeden Fall weiterhin tun. Wie gesagt, wir halten euch jede Woche auf jeden Fall auf dem Laufenden, was auf dem Spielermarkt bei den Männern und bei den Frauen natürlich abgeht. Und lasst uns dann vielleicht zu der eigentlich noch größeren Nachricht kommen. Denn wir wissen ja, Henk Gröner ist nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft, weil er seinen Vertrag nicht verlängert hat mit dem DHB. Und da war ja lange die Frage, wer wird der Nachfolger? Man hat einen Kader nominiert gehabt, ohne den neuen Bundestrainer zu kennen. Aber jetzt ist er bekannt. Am 14. April wissen wir es, und zwar wird es Markus Gaugisch, der Erfolgstrainer der Bietigheimerin, der das dann auch in der Doppelfunktion machen wird bis zum Sommer 2023. Schon ein Coup für den DHB auf jeden Fall, Tim.
Ja, absolut. Also, großartige Verpflichtung, muss man wirklich Respekt zollen. Ich glaube, dass da ist auf jeden Fall einiges an Potenzial vorhanden. Er hat bewiesen in Bietigheim, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Trainer ist und ja, kennt dadurch natürlich auch schon einige Spielerinnen aus dieser Zeit, aus der gemeinsamen Zeit in Bietigheim. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man sich darauf einlässt, so eine Doppelfunktion zu machen, in welcher Form jetzt auch immer, ob das jetzt vom DHB so ist oder von dem Verein aus der HBF. Aber ich glaube, das zeigt dann auch schon, dass es auch der Liga wichtig ist, dass jetzt diese Kommunikation, dass das Zusammenarbeiten zwischen Verband und Liga wieder besser wird. Das war in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder ein bisschen schwieriger, sage ich mal, hat Verbesserungspotenzial gehabt. Ich denke, das sollte auf jeden Fall jetzt besser laufen. Dementsprechend, also es ist auch ganz interessant, der hat jetzt erstmal einen Vertrag bis 2024. Wenn man sich für Olympia qualifiziert in Paris 2024, verlängert er sich automatisch bis 2026, bis zum April. Und das schließt dann natürlich auch die Heim-WM im Dezember 2025 ein, die man ja mit den Niederländerinnen zusammen austragen wird. Und ja, an sich ist das auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich bin sehr gespannt. Jetzt direkt natürlich die erste Lehrgangswoche in den Niederlanden mit den Spielen gegen Griechenland natürlich zuerst, dass man gewinnen muss, um sich für die EM im November zu qualifizieren, und dann noch das Testspiel gegen die Niederländerin. Bin ich gespannt drauf. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er da schon auch in der Kaderzusammenstellung mit eingebunden war, aber wahrscheinlich ja schon. Also ich glaube, da war viel, vor allem aufgrund dieser Doppelfunktion, eher im Rechtlichen noch ein bisschen zu klären. Also ich glaube, da war man sich dann schon ein bisschen früher einig. Generell, wie gesagt, ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass man jetzt schon eine permanente Lösung präsentiert, eben weil der Fokus ja jetzt auch auf den Männern lag und so weiter. Aber gut, sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr gut, auch sehr, sehr wichtig, dass er eben diese Lehrgangswoche jetzt schon mitnehmen kann. Und dementsprechend muss man da wirklich sagen, Glückwunsch an DHB, und das, ja, ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. Also für mich ist auch eigentlich auch ein klares Zeichen auch von der Bundesliga zu sagen, Leute, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Nationalmannschaft endlich das Zugpferd des Sports wird, weil das ist ja auch bei den Männern einfach so. Wir wissen, wie hoch die Einschaltzahlen gewesen sind zu Hochzeiten, also zur EM oder so, oder WM, da sind die Zahlen dann auch schon klar in den Millionen, und da muss man auch als Frauenhandball gucken, dass man so ein bisschen aus der Nische rauskommt, dass man ein bisschen aufschließen kann, einfach zu den Männern. Und da ist mit Sicherheit Markus Gaugisch auch gerade in der Kommunikation mit den Vereinen jemand, der es halt kennt, der weiß, was die Nöten und Sorgen und Probleme der jeweiligen Vereinstrainer sind. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ich würde es mir auf jeden Fall zutrauen, denn wie gesagt, was er dort aufgebaut hat in Bietigheim, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Eine tolle Mannschaft. Ich meine, die Erfolgsserie, wir haben es ja gerade erwähnt, spricht ja auch schon für sich. Und ich kann es ihm zutrauen, dass sicher das große Ziel, was er hat, ist Olympia-Qualifikation. Das muss mal wieder passieren, dass eine deutsche Nationalmannschaft bei der Olympia mit dabei ist, weil auch gerade da natürlich dann die Aufmerksamkeit medial natürlich mit am größten ist. Noch größer als bei einer EM oder WM aktuell bei den Frauen. Deswegen geht es daran, in den nächsten zwei Jahren dazu zu gucken, dass man ein Team zusammenstellen kann, beziehungsweise das Team so weit entwickeln kann, dass man dann auch bei Olympia eine gewisse Rolle spielt, beziehungsweise sich überhaupt erstmal qualifiziert. Da bin ich gespannt, wie er das hinbekommt wird mit seinem Team und was er da auch für eigene Ideen mit einbringt. Und Wir werden es vielleicht schon ein bisschen sehen, jetzt auch bei den Spielen, was angekündigt gegen Griechenland und dann noch gegen die Niederlande, wo er auch auf einige Spielerinnen trifft, die er ja trainiert oder trainiert hat bei der SG BBM Bietigheim. Also von daher darf man da sehr gespannt drauf sein. Dann lasst uns zum Abschluss noch die ein oder andere Personalie auf jeden Fall erwähnen. Und zwar haben auch die Bad Wildung Vipers ihre Torlücke im Tor geschlossen. Und zwar haben sich die Niederländerin Larissa Schutrups gesichert vom VOC Amsterdam, eine 21-jährige wird mit Sicherheit ein entspanntes Duo, alt und jung im Endeffekt im Tor.
Ja, absolut. Ich denke, das wird sehr interessant zu sehen sein. Ist Schweizerin, von daher auch da, was die Sprachbarriere angeht, dürfte da kein Problem entstehen. Das ist natürlich auch vor allem in dieser Anfangsphase und als Torhüterin-Duo die Kommunikation sehr, sehr wichtig. Generell so alt und jung zusammen zu haben, ist immer sehr interessant, eine sehr schöne Konstellation. Und dementsprechend, ja, Potenzial vorhanden mit dieser jungen Torhüterin und dementsprechend, ja, ein sehr interessantes Gespann. Er hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, dementsprechend auch Zeit, sich dann zurechtzufinden in der Liga. Und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen. Das ist ja durchaus immer so. Und ja, dementsprechend sehr interessant.
Ja, und Tendenz sieht ja so ein bisschen aus, dass sie dann auch Bundesliga dann noch spielen wird, denn wie gesagt, Bad Wildungen Vipers sind ja aktuell sehr gut in Form und haben sich ja durchaus auch ja, ein bisschen Abstand schon mal zur Abstiegszone gesichert. Dann lass uns zum VfL Oldenburg kommen, denn die haben eine Kreisleverin verpflichtet, Lena Feinieler von der Kurpfalz-Bären kommt dazu, soll das junge Team auch so ein bisschen anführen und wird dann wahrscheinlich auch in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen.
Genau, sie war jetzt 15 Jahre bei den Kurpfalz-Bären und ja, hat jetzt nach der Anfrage aus Oldenburg einfach gesagt, dass sie das nochmal machen möchte. Ist auch was, ja, ihre Staatsexamen hat sie jetzt abgelegt. Das heißt, es war wirklich der perfekte Zeitpunkt, um nochmal was vereinstechnisch zu ändern. Dementsprechend setzt man auch darauf, dass sie eben mit ihrer Erfahrung ja, dieses Team anführen kann, für die jungen Spielerinnen da sein kann. Und ich denke, das ist schon ja, für beide Seiten wirklich eine schöne Geschichte. Sehr, 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 sehr cool. Dementsprechend bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sie sich da einfügen kann. Aber es klingt auf jeden Fall schon mal sehr positiv und dass man da auch einen sehr genauen Plan hat, wie sie die Mannschaft da weiterbringen soll.
Ja, auf jeden Fall. So sieht es aktuell aus. Und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie sie dann auch den Sprung von der zweiten in die erste Liga dann schafft. Wobei sie natürlich auch aus einigen Selbstausflügen in die Liga natürlich auch kennt. Dann lass uns dann noch zum Abschluss kurz noch erwähnt haben, dass den Mainz 05 ausrüstet, der Zweitligist, der aktuell noch gegen den Abstieg kämpft, hat jetzt schon die zweite Spielerin aus der ersten Bundesliga verpflichten können. Nach Kirstin Kühlborn aus Bensheim kommt jetzt auch, nach Saskia Fackel kommt, so ist es richtig, kommt jetzt auch Kirstin Kühlborn aus Bensheim mit dazu. Eine Position links außen jeweils, also von daher hat man sich da auch durchaus verstärken können. Wie gesagt, aktuell kämpft man noch um den Abstieg, also um den Klassenerhalt, sieht aber relativ gut aus, weil man 10 Minuspunkte Vorsprung vor dem 14. Platz, also vom 14. Platz hat. Trotzdem, wie gesagt, es ist nur ein Platzunterschied aktuell. Dennoch dürfte wohl der Klassenerhalt fast sicher sein, angesichts des Vorsprungs, den man durchaus noch hat, auch wenn man natürlich auch das ein oder andere Spiel weniger hat als die Konkurrentin. Aber ja, dann soll man auf jeden Fall ein bisschen weiter angreifen möchte, bis man da oben in der kommenden Saison und natürlich mit Erfahrung aus der ersten Liga ist da mit Sicherheit geholfen, auch wenn es natürlich jetzt nicht die großen Positionen im Rückraum sind. Ja, dann war es jetzt soweit zum Frauenhandball. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann auf die Männer zu sprechen. Dort gibt es noch genug Themen. WM-Qualifikation, die deutsche Nationalmannschaft hat sich teilweise echt schwer getan gegen die Färöerinsel und auch da gibt es genug Transfer-News. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir zum Herrenhandball und wollen uns dort mit der Nationalmannschaft beschäftigen. Bei den Frauen kommt ja das Nationalmannschaftsfenster jetzt in der kommenden Woche und uns über die Ergebnisse austauschen. Wollen natürlich noch erwähnt haben für alle Zuhörer, gerade auch bei Sportradio Deutschland, wo wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr laufen, dass wir am Sonntagmorgen aufnehmen. Das heißt, 3 Spiele bei der WM-Qualifikation stehen noch aus. Natürlich das Spannendste gerade mit Niederlande gegen Portugal. Aber natürlich, ihr werdet es, wenn ihr es hört, wissen, wie das Duell ausgegangen ist. Wir werden natürlich drüber reden. Gleich wollen aber erstmal den Blick werfen auf die deutsche Mannschaft, die ja in der WM-Qualifikation ran musste gegen die Färöerinseln, nachdem die ja weitergekommen sind aufgrund des Ausschlusses von der Mannschaft aus Belarus. Und ja, Tim, am Ende hat man es geschafft. Über das Wie muss man mit Sicherheit reden, weil das war nicht so überzeugend.
Ja, also man kann sagen, Pflicht erfüllt, mehr aber auch nicht. Also Es ist irgendwie, also nach dem Hinspiel am Mittwoch fand ich es tatsächlich sehr interessant, die beiden Perspektiven der beiden Mannschaften zu hören. Auf der einen Seite hattest du die deutsche Mannschaft, die sagt, okay, eigentlich müssten wir das Ding hier mit 12, 13 Toren gewinnen, wenn wir unsere Chancen reinmachen. Aber auf der anderen Seite hat man bei den Färöern so ein bisschen ja, das Gefühl gehabt, hätten wir eine bessere Torhüterleistung oder überhaupt eine Torhüterleistung gehabt, hätten wir das Ding auch auf 3, 4 Tore noch schrauben können. Dementsprechend war dann wahrscheinlich dieser 8-Tore-Sieg auch einigermaßen in Ordnung. Aber auch da hat man schon gesehen, dass defensiv einfach noch viel Arbeit vor der Mannschaft liegt und vor dem Bundestrainer, dass man da sich einfach ja, weiterhin noch einspielen muss. Da ist viel zu viel, es ging viel zu einfach, auch in beiden Spielen, das alte Thema mit dem Kreisläufer anspielen, die für mich teilweise einfach deutlich zu naiv verteidigt wurden.
Oh ja.
Man hatte im Hinspiel natürlich einen überragenden Andy Wolf, der das Ding dann dementsprechend ja entschieden hat für die Mannschaft. Und ja, wenn so ein Spiel der Torwart der beste Mann ist, ist das, was den Anspruch angeht, finde ich jetzt nicht so überragend. Aber gut, dementsprechend komfortabel war der Vorsprung. Und irgendwie weiß ich nicht, warum das in der ersten Halbzeit vor allem nicht so funktioniert hat. Alfred Gislason hat auch so ein bisschen eine Benachteiligung der Schiedsrichter gesehen in den ersten in 30 Minuten. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Sicherlich waren hier und da wieder Pfiffe dabei, wo man sich fragt, muss das jetzt unbedingt zum Beispiel 2 Minuten geben dafür? Das stimmt schon, aber ich glaube, das war alles in allem im Rahmen. Und ja, dementsprechend, man hat sich echt in diesem Hexenkessel, in diesem kleinen Schmuckkästchen auf den Färöern wirklich sehr, sehr schwer getan. Aber ja, da hat man dann in der zweiten Halbzeit dann immerhin gesehen, dass man sich gesteigert hat. Aber wirklich, ja, es war eher glanzlos. Aber gut, am Ende zählt die Qualifikation, das ist das Entscheidende. Aber wie gesagt, es ist noch viel Arbeit vor der Mannschaft.
Oh ja, das ist definitiv noch viel, viel Arbeit. Also ich fand sogar das erste Spiel sogar noch ein bisschen besser, bin ich ganz ehrlich. Also da hat man das doch schon dann auch dann gesehen. Klar, man hat sich zum Anfang, man ist auch gut reingekommen, hatte so ein bisschen so eine schwierige Phase gehabt, wo es dann nicht lief, aber hat sich dann zumindest dann so weit gesteigert, dass man zur Halbzeitpause eine spannende Führung hatte, hat das dann bisschen verwaltet, man hätte mit sie ja noch ein bisschen mehr aufs Gas drücken können, hat dann auf Horn ein paar einfache Bälle weggeworfen. Aber was für mich eigentlich eklatanter gewesen ist, ist die erste Halbzeit, die man dann bei den Färöerinseln gezeigt hat, wo man dann mit 15 zu 16 in die Halbzeitpause geht und du dich fragst, was machen die da eigentlich? Also da war ja wirklich so gar keine Gegenwehr in der Abwehr. Der Torhüterleistung war natürlich in diesem Fall jetzt auch nicht da. Also ich meine, man kann nicht erwarten, dass Andi Wolf jedes Mal 18 Paraden halt hält. Das ist natürlich auch absolut schwierig zu machen. Aber auch offensiv, wo ich mir so denke, so das ist dann teilweise zu kompliziert und so weiter. Und da hätte ich mir auch, und da möchte ich auch auf eine Frage eingehen, die wir bekommen haben, auch dann mir ja einen Wechsel gewünscht. Denn wir haben die Frage bekommen von der Red Gold Lion auf Twitter, der gefragt hat, warum hat Gislason so lange an einer Besetzung festgehalten? Ich kann es nicht verstehen und ich weiß es auch nicht. Tim, was ist deine Meinung oder was denkst du?
Ja, mich hat es auch ein bisschen überrascht. Also ich finde, Luka Witzke hat es ganz gut gemacht. Ja. Dementsprechend konnte ich es durchaus verstehen, dass man ihn draufgelassen hat. Aber also Julius Kühn, 3 von 8, ist ja, eine schwierige Quote. Das war nicht so wirklich gut. Dementsprechend hätte man da, finde ich, deutlich früher auch auf den Paul Drucks gehen können. Vor allem, ja, weil man von ihm ja auch gewohnt ist, dass er da in diese Lücken geht, dass er immer wieder in die Abwehr geht, ähnlich wie Switzke ja auch gemacht hat, der auch wieder ein, zwei Dinger in Richtung Gesicht bekommen hat. Auch da eher weniger Strafen ausgesprochen wurden, aber er hat es immer wieder gemacht, das war sehr, sehr gut. Das habe ich dann auch nicht so ganz verstanden. Oder ja, einfach mal einen Julian Köster reinbringen, der am Ende bei 2 von 2 steht, was dann jetzt auch nicht so schlecht ist in der begrenzten Zeit, die er offensiv spielen durfte. Das habe ich in der Tat auch nicht so ganz verstanden. Auf halb rechts auch Kai Häfner, jetzt keinen wirklich überragenden Tag gehabt, generell nur 2 Würfe genommen, davon einen gemacht. Djibril Mbenge hat es solide gemacht, hatte seine 2 Situationen, die er auch mit 100% verwerten konnte. Von daher, ja, verstehe ich es auch nicht so ganz. Oder dass man vielleicht vermehrt auch mit zwei Kreisläufern auftritt, nicht nur in der Überzahlsituation, sondern auch generell mal im gebundenen Spiel. Auch da war Tim Zechel eigentlich relativ treffsicher gestern mit 2 von 2 und auch Johannes Goller mit 4 von 5. Also ich glaube, da hätte man vielleicht dann auch nochmal was machen können. Deswegen, ja, konnte ich es auch nicht so ganz verstehen, dass man da nicht zumindest so ein bisschen mal die Fähre vor andere Aufgaben gestellt hat. Aber ja, schwierig. Also ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so ganz beantworten.
Ja, ich halt auch gar nicht. Und ich meine, man muss sagen, Ferrier hat sich das gut gemacht. Sie haben sich dann auch gut, auch besser eingestellt auf Julius Kühn. Also hat man auch schon gemeint, dass sie ihn auch versuchen, dann auch dann in seiner Situation, wenn er ja auch so Anlauf braucht, aufgrund seiner Größe, dann ihn auch schon dann frühzeitig anzugehen, sodass er dann auch keine einfachen Würfe bekommt. Aber trotzdem musst du dann irgendwann mal in der ersten Halbzeit, wenn du merkst, okay, es funktioniert halt nicht. Und wir wissen halt auch, dass Julius Kühn jetzt nicht unbedingt der beste Verteidiger ist in der Abwehr, dass du dann schon mal drüber nachdenkst, okay, gut, dann bringe ich halt mal einen Paul Drucks oder mal einen Julian Köstler, der, wie ich finde, seit dem Turnier im Januar fast kaum Spielzeit bekommt offensiv. Also das kann ich nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob man ihn schützen will oder so, aber mir ist es schon bei den Länderspielen aufgefallen und auch jetzt bei diesen beiden Quali-Spielen. Eigentlich bekommt er offensiv kaum Spielzeit, darf dann, wenn man dann auf eine 5-1 und eine 3-2-1 geht, dann auf der Spitze spielen, was er auch gut macht, finde ich. Also da ist, merkt man schon, dass er sehr aufmerksam ist und dann auch wirklich schon versucht, das gegnerische Angriffsspiel möglichst zu stören, aber ihn halt offensiv gar nicht einzubinden aufgrund seiner Explosivität und auch seines 1-gegen-1-Situationen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und da ist jetzt auch die Frage, die wir auch bekommen haben, wie es denn aussieht, wenn jetzt, auch von Red Gold Line, wenn jetzt die Sebastian Heimann und Fabian Wiede zurückkommen, wer muss dann für die beiden weichen? Weil, gut, Julius Kühn wird definitiv nicht weichen müssen, ich glaube, das ist doch schon relativ klar, aber es ist halt schon noch die Frage, wie es dann auf die Position weitergeht, weil ich finde halt, Sebastian Heimann ist für mich der bessere Julius Kühn, weil er halt defensiv gut eingesetzt werden kann, weil man halt weiß, was man von ihm bekommt in der Abwehr, nämlich eine sehr gute Leistung, während das man bei Julius Kühn mal so hopp oder top ist. Und Fabian Wied ist ja auch der bessere Spieler im Vergleich zu Kai Häfner und auch der bessere Abwehrspieler meiner Meinung nach. Was passiert dann? Also wen muss dann Alfred Gisasson daheim lassen?
Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr interessante Überlegung, sehr interessante Frage. Generell würde ich wahrscheinlich sagen, also man hat ja gesehen, dass Paul Drucks anscheinend so ein bisschen hinten dran ist. Das sieht man ja auch, dass er eben in diesem Rückspiel dann auch kaum Offensivaktionen bekommen hat. Hat sich auch keinen Wurf genommen, nur eine Vorlage gegeben. Dementsprechend ist er ja wahrscheinlich im Moment so ein bisschen derjenige, der hinten dran ist, der ja auch für Heimann nachnominiert wurde.
Ich glaube,
dementsprechend würde ich glaube, es liegt auch, da mal sagen.
Ja, sorry, ja. Wenn ich da reingehe. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich eine Pause haben, glaube ich, so vom Gefühl her.
Ja, das kann durchaus sein, aber andererseits war er dann ja auch im Januar da. Also ja. Das zeigt ja auch, dass er grundsätzlich Lust hat. Und man hat es auch hier wieder in den Stimmen durchaus mal durchklingen lassen oder durchklingen hören, dass Gisasson schon auch ja immer wieder darauf aufmerksam macht, dass man eben gefühlt immer bei jeder Maßnahme eine neue Mannschaft quasi hat, nie mit derselben Truppe das Ganze vollenden kann oder weiterbringen kann. Klar, das stimmt, aber ich sag mal so, das ist ja bei anderen wahrscheinlich ähnlich, vor allem bei solchen Spielen, wenn es noch nicht in Richtung Turnier geht. Deswegen, also es ist durchaus verständlich, das anzumerken, aber das sind ja trotzdem alles keine schlechten Spieler. Und ich sag mal so, wenn du einen Paul Drucks nachnominieren kannst, ist das jetzt nicht qualitativ nicht unbedingt ein riesen Qualitätsabfall. Deswegen, ja, es ist halt immer so eine Sache. Klar, Fabian Wiede, ich glaube, der würde der Mannschaft da oder hätte der Mannschaft da nochmal in den entscheidenden Phasen oder auch in Phasen, wo es sehr eng wurde, nochmal ein bisschen mehr Ruhe reinbringen können mit seiner Übersicht. Vor allem, wenn dann eben Kai Häfner keinen so guten Tag hat auf halb rechts. Oder auch da halt diese Option mit zwei Linkshändern zu spielen, nochmal so ein bisschen das aufgeweicht hätte. Dementsprechend, ja, muss er auf jeden Fall dabei sein und ich weiß es nicht. Eigentlich, Benge ist in der Abwehr eigentlich auch zu gut, um ihn dann rauszulassen. Also das hat er, finde ich, schon sehr, sehr gut gemacht. Kam ja auch zwischendurch im Abwehrangriffwechsel rein. Und deswegen auf der Seite ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, finde ich, da jemanden irgendwie rauszunehmen oder zu sagen, der und der könnte da hinten überfallen.
Ja, zumal du schon musst du noch überlegen, du hast ja noch Christoph Steinert, der auch bei der DM im Januar sehr überzeugt hat. Also ich, mein Gefühl sagt mir, ich bin nicht ganz ehrlich, dass vielleicht Kai Häfner rausfallen wird. So nur rein vom Gefühl, also jetzt nichts gegen Kai Häfner, der ist ein super Spieler, aber vielleicht könnte er so ein Wackelkandidat werden, auch wenn er gute Leistung zeigt, aber das Spiel jetzt gegen Färöer, ich weiß nicht, ob ihm das unbedingt hilft, dann langfristig in der Nationalmannschaft zu spielen.
Ja, wobei man da als Gegenargument natürlich auch sagen muss, dass er im Verein wirklich in den letzten Wochen auch immer wieder Verantwortung übernommen hat, auch in wichtigen Situationen sehr, sehr gut war. Das spricht natürlich für ihn. Er ist, wie gesagt, in dieser unerfahrenen Mannschaft, teils unerfahrenen Mannschaft, auch einer der erfahreneren, war bei den wirklich sehr, sehr engen, wichtigen Spielen, auch bei der EM 2016 ja dabei. Und hat da Verantwortung übernommen als selber damals noch eher unerfahrener Spieler auf dem Niveau. Deswegen glaube ich, ja, dass er da schon eigentlich seinen Platz sicher haben sollte. Also ich bin sehr gespannt. Es kann natürlich auch so viel passieren noch. Also wir sind ja noch so weit weg vom Turnier. Ich bin gespannt, wie es dann in knapp 5-6 Monaten, ich glaube im Oktober, müssten dann die Eurocup-Spiele beginnen, wie es da dann aussieht. Das sind dann natürlich auch nochmal andere Kaliber mit Schweden, Dänemark, Spanien. Von daher, ja, ich glaube, da wird es ein bisschen aufschlussreicher sein, was wir dann auch in Richtung Turnier erwarten können. Deswegen, ja, schauen wir mal. Einfach mal abwarten, was da so passiert. Aber wie gesagt, es ist so oder so, gibt es da noch einiges zu tun, sowohl offensiv als auch defensiv. Klar muss ich das Ganze noch finden, auch vollkommen richtig. Aber ja, wirklich, ja, jede Maßnahme, das hat Gislason auch gesagt, tut da gut, um sich noch weiter kennenzulernen. Deswegen, ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt so weiterentwickelt.
Ja, kurze Frage noch, oder die letzte Frage, die wir noch haben, Tim, zur deutschen Nationalmannschaft ist, welche Abwehrformation mit welchen Spielern ist am stärksten? Also für mich ist es eigentlich die 6-0 mit Golla und Michaelmann im Innenblock, bin ich ganz ehrlich, Ernst macht's ganz gut, aber ich finde, dass er dann noch besser sein muss und dann, dann fängt es schon an, also die Außen, glaube ich, dann klar mit Serbe und Mertens auf der anderen Seite und dann ist es dann für mich eigentlich auf halb Benke und wahrscheinlich Paul Drucks.
Ja, kann man, denke ich, so mitgehen.
Oder Simon Ernst, eins von beiden, ja.
Ja, wie gesagt, der Innenblock ist halt weiterhin so eine Geschichte, wer neben Golla da decken sollte. Ich finde, da hat sich noch nichts wirklich so komplett rauskristallisiert. Auch für mich noch nicht so ganz, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ansonsten würde ich mir schon wünschen, diese 3-2-1-5-1 mit Köster auf der Spitze noch ein bisschen häufiger zu sehen. Die hat echt in Einzelsituationen auch sehr, sehr gut funktioniert. Dementsprechend da vielleicht noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf richten. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich bei der 6-0 vor allem im Innenblock noch so ein bisschen wahrscheinlich auch ähnlich wie der Bundestrainer am Überlegen und am Hadern, was da die beste Kombination ist.
Ja, da bist du, wie gesagt, wahrscheinlich nicht der Einzige. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, dann noch bei der nächsten Nationalmannschaftslehrgang. Dann war es jetzt soweit zur deutschen Nationalmannschaft. Wir wollen natürlich noch über die anderen Ergebnisse sprechen von der WM-Qualifikation und natürlich noch über einige Personalien. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handballtalk. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den anderen Qualifikationsspielen. Wie gesagt, drei Spiele sind zu unserem Zeitpunkt der Aufnahme noch offen. Damit dabei ist auch das spannende Spiel zwischen Portugal und den Niederlanden. Tim, die Portugiesen haben das Heimspiel verloren mit 30-33 und müssen jetzt natürlich in den Niederlanden gewinnen. Und das wird keine einfache Aufgabe. Also man hat es aber gesehen, das Spiel hat genau das Verhalten, was man sich so ein bisschen erhofft hat.
Ja, absolut. Lange ausgeglichen gewesen, zu Pause 16-17, 4 Minuten Verschluss 30-30. Dann gab es noch ein 3-0 auf der Niederländer und dementsprechend dieses Spiel. Kai Smits mal wieder mit 10 Toren absolut überragend. Genauso wie Danny Bayerns 7 Tore, 8 Assists, wirklich sehr stark. Luke Steins 17 Assists. einfach ganz wild. Und ja, das wird auf jeden Fall ein heißes Rückspiel, denke ich mal. Bei den Portugiesen wieder das Thema 7 gegen 6, das sie in Phasen gemacht haben und was nicht so gut funktioniert hat. Da konnten die Niederländer schon ein bisschen wegziehen. Das hat ihnen so ein bisschen das Genick dann auch gebrochen. Aber da sind sie halt auch wieder rangekommen. Deswegen, ja, wie gesagt, ich denke, das wird ein sehr, 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 sehr enges Rückspiel wieder. Und ich bin da sehr gespannt drauf, wer sich da am Ende durchsetzt.
Ja, ein spannendes Rückspiel wird es mit Sicherheit auch zwischen Griechenland und Montenegro geben. Auch das Spiel wartet noch auf das Rückspiel Sonntag um 18 Uhr. Also heute um 18 Uhr, wo wir aufnehmen, ist das Rückspiel. Das Hinspiel ging überraschend an Griechenland. 25-23 konnten sie gegen Montenegro gewinnen. Und ja, gehen jetzt mit einem kleinen Polster nach Montenegro. Tim, große Überraschung. Jetzt ist die Frage, können sie wirklich den Upset schaffen gegen Montenegro?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür ist der Vorsprung dann am Ende zu klein. Man hat zur Pause mit 15-10 geführt. Also wirklich, da sah es sehr, sehr gut aus. Da hätte ich mich wahrscheinlich noch drauf eingelassen zu sagen, ja, das könnte was werden. Aber also Montenegro ist von der Mannschaft her schon deutlich besser besetzt. Also man kann sich da, glaube ich, auch am Ende bei Nebojša Simić bedanken mit 14 Paraden, 38%, dass es noch so knapp wurde am Ende, dass man dann nochmal rangekommen ist. Man hat in der letzten Minute noch 3 Tore erzielt, sonst wäre das nochmal eine andere Geschichte gewesen. Aber ich bleibe dabei, ich denke, Montenegro wird sich hier durchsetzen, sonst ja, wäre das auf jeden Fall eine Riesenüberraschung, wenn Griechenland das hinbekommt, aber Da glaube ich ehrlich gesagt erst dran, wenn es passiert. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das am Ende entwickelt.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Das letzte Spiel, was sich auch am heutigen Sonntag entscheiden wird, ist das Duell zwischen Tschechien und Nordmazedonien. Hinspiel endete 24-24 und da ist natürlich dann der kleine Vorteil bei der Heimmannschaft von Nordmazedonien, denn die spielen jetzt dann zu Hause gegen die Tschechische Republik und das sollte dann eigentlich, auch wenn natürlich Tschechien das sehr gut gemacht hat im ersten Spiel, dann auch hier wahrscheinlich den Sieg für die Heimmannschaft geben. Lass uns dann, Thema auf die Duelle gehen, wo der Gegner schon fix ist, und lass uns über die Überraschung sprechen, dass es Slowenien nicht geschafft hat, sich für die WM zu qualifizieren. Zweimal mit 3 Toren verloren, einmal 31-34 und dann 20-23 in Serbien. Ja, bitter für die Slowenen, die ja eigentlich gut gespielt haben jetzt noch bei der letzten WM, aber jetzt hier das Turnier zumindest auf dem ersten Weg verpassen.
Ja, in der Tat sehr bitter. Also man lag 4 Minuten vor Schluss mit 2 Toren vorne und kassiert dann noch einen 5-0 auf und das darf dir dann einfach nicht passieren. Ich habe gerade auch bei Rasmus Boysen auf dem Twitter-Kanal eine Situation gesehen, wo die Slowenen eben mit 2 vorne sind, den Ball eigentlich gewinnen. Masenic verwirft, wird getroffen, als er im Kreis liegt. Der Slowene will dementsprechend Verlin den Ball dann für den Abwurf geben und der Schiedsrichter entscheidet wegen Rückpass in den Kreis auf Freiwurf in dieser Phase. Das ist dann natürlich nochmal eine bittere Geschichte, aber nichtsdestotrotz darfst du dir da nicht so ein 5-0 auffangen in den letzten 4 Minuten. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch noch so eine Geschichte aus diesem Spiel. Und ja, für die Serben sehr, sehr stark. Hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet. Aber die Slowenen, wie gesagt, ja auch schon bei der EM noch unter Lubomir Vranjes jetzt nicht das beste Turnier gespielt. Von daher, ja, schauen wir mal, ob sie jetzt wirklich raus sind. Wie gesagt, Quellen sagen, dass sie wohl relativ sicher eine Wildcard bekommen. Also es gibt noch 2 Wildcards für die WM. Eine davon wird wahrscheinlich an Japan gehen, die einfach wegen Corona nicht an der Asienmeisterschaft teilnehmen konnten. Und anscheinend war es im Vorfeld der Partie schon klar, dass der Verlierer dieses Duells wohl auch eine Wildcard bekommt. Schauen wir mal, ob das dann auch so wahr wird. Aber ja, also das Turnier wird auf jeden Fall besser, wenn die Slowenen dabei sind, sagen wir so. Auch wenn ich trotzdem kein großer Fan von Wildcards bin. Aber gut, muss man dann am Ende auch akzeptieren, wenn dann so eine Entscheidung gefällt wird.
Ja, ich bin prinzipiell auch nicht der Fan davon, aber mit Sicherheit, ich glaube doch, dass der Verlierer der Partie, Portugal oder Niederlande, wird mit Sicherheit sich auch gerne eine Wildcard hoffen, weil auch beide ja durchaus auch bei den vergangenen Turnieren durchaus für Furore gesorgt haben. Ja, dann lasst uns noch auf die anderen Ergebnisse zu sprechen kommen. Kroatien hat es relativ deutlich geschafft, gegen Finnland sich zu qualifizieren. Am Ende ist es in der Gesamtabrechnung 70-43 für Kroatien ausgegangen. Beide Spiele jeweils klar gewonnen. Also da war wirklich sehr, sehr deutlich ehrlich, die Auftritte. Ungarn hat es dagegen ein bisschen schwer getan, im Hinspiel nur mit einem Tor gewinnen können, gegen Israel 33-32, aber dann in heimischer Halle 31-22 gewonnen. Also da war es dann wirklich gewohnt stark und auch ja, unsere österreichischen Nachbarn haben leider das Turnier verpasst, haben daheim noch knapp verloren mit 30-34 gegen Island und dann ja bei den Isländern knapp verloren mit 26-34. Also von daher müssen sie leider wieder zuschauen, Tim.
Absolut, sehr, 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 sehr schade, aber gut, die Isländer, wie gesagt, haben ja auch bei der EM gezeigt, auf was für einem Niveau dieser Kader im Moment agiert. Eine schöne Geschichte für Robert Weber, der sein 204. Länderspiel absolviert hat und jetzt dementsprechend in der Rangliste auch ein wenig noch hochrutscht an Viktor Szilágyi und Andreas Dittert vorbei. Jetzt der drittbeste Spieler, was das angeht, mit den drittmeisten Einsätzen in der ÖHB-Geschichte. Und ja, das ist auch noch eine schöne Randnotiz, auch wenn es natürlich dann sehr schade ist, dass er da nicht das Ganze mit der WM-Quali noch feiern konnte.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, das war es dann erstmal jetzt soweit zum Thema Nationalmannschaft, denn wir wollen jetzt zum Thema Transfermarkt kommen. Wie ihr wisst aus der Vergangenheit, der ist sehr, sehr heiß und noch gerade mit Blick Richtung Sommer 2023 gehen ja einige deutsche Topstars aus der deutschen Liga zurück in ihre Heimat, beziehungsweise in den hohen Norden, Dänemark, Norwegen sind dort die Ziele. Und ja, man hat noch ein paar weitere Namen, die bekannt gegeben worden sind. Und zwar wird jetzt Simon Holt, die SG Flensburg-Handewitt, verlassen. In Richtung Aalborg wird er gehen. Dafür hat man sich aus Flensburger Sicht namhaft verpflichtet. Mit Blas Blagutinsek von Telekom Veszprém hat man da sich echt einen richtig, richtig guten Spieler dazu geholt. Und ja, das Problem ist aber jetzt noch, Tim, Jim Gottfriedsson möchte jetzt auch noch weg, hat in einem Interview mit einer schwedischen Zeitung gesagt, dass er gerne möchte, dass er geht. Der Verein soll ihm die Ablösesumme sagen für diesen Sommer 2023 und 2024. Eigentlich hat er nämlich noch Vertrag bis 2025. Kann man sich natürlich erstens fragen, warum hast du lange unter verlängert, wenn du gerne gehen möchtest, weil die Entscheidung oder beziehungsweise auch die Aussagen, die er dort tätigt, dass er gerne die Champions League gewinnen möchte und ihm die Ansprüche in Flensburg eigentlich zu gering sind, das weiß er mit Sicherheit ja nicht seit gestern.
Das stimmt, ja. Das ist sehr überraschend, finde ich. Auch generell diese Art der Kommunikation von beiden Seiten. Jetzt muss man natürlich sagen, wir kennen nur die Spielersicht darauf und nicht die Vereinssicht darauf. Denn also auch wenn man das aus der Amazon-Doku über Flensburg sieht, allein Mike Machulla setzt sich ja auch gefühlt alle paar Tage mit ihm mal an den Essenstisch zusammen, um über Handball zu sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verantwortlichen da wirklich so, so ablehnend sind und wie er es sagt, quasi einfach auf den Boden gucken und so nach dem Motto, ja, hoffentlich vergisst er dann seine Ansprüche wieder oder seine Anfrage wieder, wenn wir nicht drauf antworten. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob er das einfach nur als Druckmittel so herausposaunt. Generell, wie gesagt, ich finde es auch sehr fragwürdig, das so zu machen, diesen Vertrag zu unterschreiben und dann ja jetzt so anzukommen. Verstehe ich nicht so ganz. Ist jetzt Schwedens Handballer des Jahres auch nochmal geworden. Für ihn auf jeden Fall absolut verdient. Aber ja, eine sehr komische Situation, wie ich finde. Auch sehr ungewöhnlich, dass so ein bisschen Unruhe jetzt reingebracht wird. Mitten im Kampf um die Champions League finde ich ziemlich unnötig, ehrlich gesagt. Und ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Die Flensburger, wie gesagt, haben jetzt mit Blagutinsek, finde ich, sogar ein kleines Upgrade im Vergleich zu Simon Holt, vor allem offensiv bekommen. Dementsprechend finde ich auch dieser Abgesang auf die Bundesliga, der im Moment auch durchaus stattfindet, ein bisschen fragwürdig, weil immer noch wirklich sehr, sehr gute Spieler Bock haben, nach Deutschland zu kommen. Und das jetzt keine andere Situation ist als vor ein paar Jahren, wo auch immer mal wieder wirklich Top-Spieler wie ein Rasmus Lauge, ein Kontamahe und so weiter dann die Bundesliga halt verlassen haben. Das ist nun mal so. Aber es sind immer wieder neue Spieler dann auch in die Bundesliga gekommen. Ein Karlsburger ist jetzt ein Weltstar, der war das nicht, als er nach Lemgo gekommen ist. Eben weil man sich auch gut entwickeln kann auf diesem Niveau in der Bundesliga. Von daher bleibt die Bundesliga auch sehr interessant für ausländische Spieler. Und dementsprechend interessante Situation, wie gesagt, auf dem Transfermarkt. Aber wie gesagt, für Gottfriedsson weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so sein musste.
Nee, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man das jetzt so offen gesagt hat. scheinbar ist da bei ihm Frust irgendwie sich aufgebaut, keine Ahnung, wie lange dieses Thema natürlich auch schon bei ihm schwelgt, dass er sich einfach mal gesagt, ich muss mich jetzt einfach mal äußern, weil irgendwie mich der Verein nicht unterstützt. Keine Ahnung, also auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr kurios, wird ja gehandelt, unter anderem bei Paris, bei Barcelona, auch bei Kolstad natürlich dann in Norwegen und soll wohl auch, zumindest laut unseren Informationen, zumindest bei Kiel ein Thema sein. Ob er dann auch wirklich dorthin geht, war natürlich fraglich, aber zumindest soll auf jeden Fall dort Thema sein, dass man sich den auch ihn holen möchte, denn bei ihm hat man auch da eine Not, denn Sander Sargosen geht ja weg und nochmal Dufniok wird auch nicht jünger, also von daher könnte es eventuell passieren, dass sogar dann auch der direkte Rivale aus dem Norden da eventuell zuschlägt, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, wir haben es schon angedeutet, es wird sehr, sehr spannend. Ich habe auch mit Mike Mahula gesprochen. Das Sport1-Interview gibt es dort demnächst dazu, wie er die ganze Situation auch einfach sieht, auch wie er die deutschen Spieler natürlich sieht, weil das ist ja prinzipiell, wenn jetzt Spieler aus Dänemark und so weiter wieder zurück in die Heimat gehen, auch eine Chance für deutsche Spieler. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall unbedingt da auch mal die Tage dann reinlesen. Dann nach Ostern wahrscheinlich wird es dann online kommen. Also von daher da gerne dann mit reinschauen. Auch ansonsten, wenn wir weiter gucken, Tim, es gibt ja noch die ein oder andere Personalie jetzt abseits davon, die jetzt auch festgemacht wurde. Und zwar, ja, haben sie einmal natürlich Stuttgart verstärkt mit dem Torschützenkönig der spanischen Liga und auch Wetzlar zugeschlagen, denn Maxi Holz hat seine Karriere beendet. Also von daher, gerade beim TVB sieht man, der spanische Trainer sorgt auch dafür, dass spanische Spieler nach Deutschland kommen.
Ja, absolut. Also man hat sich mit Jorge Serrano Villalobos verstärkt und ihn verpflichtet. Ein Zweijahresvertrag kommt von Atletico Valladolid nach Stuttgart, 24 Jahre alt, jetzt auch frisch das erste Mal für die spanische Nationalmannschaft berufen worden. Dazu kommt auf Linksaußen ja auch Daniel Fernandez zur neuen Saison, ebenfalls Spanier. Auch jetzt gerade erst für die Nationalmannschaft berufen worden, also wirklich sehr, sehr starke Spieler, die man sich holt. Dazu natürlich auch Oskar Bergendahl von Schweden, der ja bei der EM einer der Aufsteiger war und einer der Shootingstars des Turniers. Also das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann wird es auch langsam mal Zeit, dass man ja das macht, was man über die letzten Jahre ja auch eigentlich schon immer mal wieder vorhatte, sich wirklich jetzt im Mittelfeld festzusetzen. Klar, es ist nicht so einfach. Das Mittelfeld ist sehr, sehr eng, wie wir ja auch in dieser Saison sehen. Aber das sollte dann schon der Anspruch sein, nicht wieder gegen den Abstieg zu spielen, sehr, sehr lange. Wie gesagt, man hat auch, wie ich finde, mit Egon Hanusch einen sehr, sehr interessanten Mittelmann weiterhin dabei. Von daher baut man sich da wirklich sehr, sehr eine sehr interessante Mannschaft auf in Stuttgart.
Ja, aber man muss jetzt halt einfach mal den nächsten Schritt machen. Also der Anspruch in Stuttgart kann nicht sein, dass man immer gegen den Abstieg kämpft, sondern man muss jetzt mal gucken, dass man mal wirklich frühzeitig Klassenerhalt sichert und dann wirklich mal Richtung oberes Tabellendrittel mal schaut, weil die Möglichkeiten mit der Porsche Arena sind in Stuttgart so groß, da muss jetzt einfach mal der nächste Schritt einfach kommen. Weitere Personalien wollen wir natürlich auch noch nicht unerwähnt lassen. Wie gesagt, Wetzlar, Maxi Holz hat die Karriere beendet. Dazu kommt dann Lukas Becher von TuS im Essen aus der zweiten Liga, dann noch hoch, junger 22-Jähriger. Aber es hieß auch in der Pressemitteilung, möglicherweise, falls Not am Mann ist, dürfte ein Maxi Holz auch wieder einspringen. Also von daher nicht wundern, wenn wir ihn dann nächstes Jahr wieder in der Bundesliga sehen. Nicht mehr in der Bundesliga auf der Platte sehen wir dann zumindest Nils Torbrügge, denn er wird ab 1. Juli der neue Geschäftsführer von GWD Minden, wird dort die neue Rolle einnehmen, nachdem ja Frank von Behren gegangen ist, ist er ja einer von 25 Bewerbern gewesen, der sich am Ende durchgesetzt hat, nachdem man dann im Endeffekt final noch 3 Kandidaten hatte. Bin ich sehr gespannt, kommt ja auch aus der Region, hat ja jahrelang auch beim Lokalrivalen in Lübeck gespielt, also da muss er mit Sicherheit sich erst noch ein bisschen die Akzeptanz und auch bei den Fans erarbeiten, wenn man dann vom direkten Nachbarn dann dazukommt oder mal da dort gespielt hat. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie er dort dann auch den Verein dann nach vorne bringen kann. Und das war's dann auch heute zu der heutigen Ausgabe. Wir hätten noch viel, viel mehr drüber zu sprechen können, aber es war jetzt hier kurz und kompakt das Wichtigste aus dem Handballsport. Wenn ihr mehr wissen wollt oder auch mehr natürlich um Handballsport erfahren wollt, solltet ihr uns unbedingt folgen bei den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram. Dort halten wir euch immer auf dem Laufenden mit den aktuellsten News, mit den neuesten Entwicklungen im Handballsport. Ansonsten darüber hinaus dürft ihr uns natürlich auch gerne weiterhin auf eurem Podcatcher eurer Wahl folgen. Spotify, iTunes, wo auch immer, gerne auch Rezensionen dann lassen. Natürlich gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche Montag wieder hier, also dann in der Montag nach Ostern. Und dann gibt es dann wieder die neuesten Diskussionen. Da werden wir natürlich sehen, wie die deutsche Mannschaft sich mit dem neuen Bundestrainer geschlagen hat, die Frauennationalmannschaft. Also von daher, bis dann hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.